herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallihallo Fred, ich grüße dich.
Hi Basti. Wie geht es, wie steht's da bei dir im hoffentlich genauso verregneten Leipzig, wie es bei mir hier im Wedding ist?
Gut, sehr schön. Es geht sehr gut. Viel zu tun. Deswegen auch dieser Podcast auch ein bisschen später kommt. Viele Filmprojekte, schreibe gerade an mehreren Sachen, drehe gerade an mehreren Sachen, viele Musikvideos und cool. Dann noch ein Kurzfilm, wo ich das Drehbuch geschrieben habe. Und ja, da kommt so einiges jetzt in den nächsten Wochen, Monaten. Und ja, freue ich mich schon. Die ersten Aufträge kommen langsam rein. Also fürs laufende Jahr halt. Mhm. Und ja, es haben sich schöne Kollaborationen ergeben. Und Corona bis jetzt soweit gut überstanden. Und ja, also ich kann mich tatsächlich nicht beklagen, gesund und munter. Und ich hatte auch Zeit, ein paar Filme zu schauen. Und das war insgesamt, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Das ging super. Ja, ich hatte auch ein paar turbulente Wochen, Monate ja hinter mir, privat. Und so langsam ist es im Rahmen, das settelt sich das so ein bisschen. Ich konnte tatsächlich auch die letzten Wochen mal ein paar Filme schauen wieder. Habe ich davor eigentlich nur für einen Podcast gemacht und habe jetzt außer unserem Film heute auch mal noch zwei, drei andere schauen können. Jo, und ich hoffe auch auf den Sommer und wieder rausgehen können einfach. Also selbst wenn es weiter ein Lockdown bleibt und wie befürchtet hier die Mutanten uns überrennen, wie in einem guten Zombie-Film, dass wir dann trotzdem wenigstens irgendwo draußen im Park und auf der Wiese rumhängen können und nichts zu Hause versauern müssen und man sich mit gutem Gewissen auch mit Leuten treffen kann, wenn man einfach Abstand halten kann.
Ich denke, wenn die ersten richtigen Sonnenstrahlen kommen und Vitamin D noch ein bisschen dazu kommt,
werden wir alle wieder glücklich, happy.
Sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ja, doch, muss ich wirklich sagen, also wir hatten ja schon mal hier eine Woche, die super sonnig waren. Ja, da waren es genau. Hier knapp 20 Grad. Das war wirklich toll. Das hast du mal ein bisschen getankt, also richtig die Sonne getankt. Das war richtig gut. Ja. Aber, apropos Sonne tanken. Ich habe auch Sonne getankt, als ich diesen Film wieder gesehen habe. Und zwar den Film, um den es heute geht. Fred, worüber sprechen wir denn heute?
Wir sprechen über den grandiosen Film Jackie Brown, den uns 1997 der mindestens genauso grandiose Quentin Tarantino geschenkt hat. Und der spielt auch im sonnigen Kalifornien. Also Sonne ist, kann heute unser Thema sein.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Jackie Brown, wie ist bei Letterboxd schon geschrieben habe, wahrscheinlich der von Tarantino wirklich so unterschätzteste Film. Mhm. Ich nehme das so in der Bubble wahr, der wird ganz gerne ausgelassen von einigen Leuten und auch unterschiedlich auch aufgenommen. Da ist nichts Schlechtes dabei, aber das schwankt zwischen Mittelmaß und richtig gut und ja, wir versuchen heute mal rauszufinden, wie uns denn der Film gefallen hat. Ob er uns überhaupt gefallen hat und was den Film so besprechenswert macht. Gehen wir heute auf eine kleine Reise.
Das tun wir.
Jackie Brown aus dem Jahre 97, wie du es so schön gesagt hast. Und wir haben hier eine wahnsinnig tolle Besetzung in diesem Film.
Das übernehme ich doch gern. Also nehmen wir erstmal die prominente Besetzung. Den Cast, den wir vor der Kamera sehen. Und da haben wir als in der Titelrolle haben wir Pam Grier, die spielt die Jackie Brown. Die hatte so eine kleine Renaissance dann in den 90ern, auch die könnte man kennen als Fan des Blaxploitation-Kinos, wo sie schon in ein, zwei wichtigen, also in mehreren, aber auch, glaube ich, ein, zwei wirklich genreprägenden Filmen mitgespielt hatte. Dann haben wir den wesentlich bekannteren und auch noch aktuell wahnsinnig aktiven Samuel Jackson in der Rolle des Ordell Robbie, einem Gangster, wo man nicht genau, also schon so auf mittlere Schiene, kein super Kleinkrimineller, aber irgendwie doch auch, werden wir dann sehen, bei der Story, um einzuschätzen. Dann haben wir Robert Foster als Max Cherry, einem Kautionssteller, ein Kautionsagent, glaube ich, kennt man, also die, wer ein Colt für alle Fälle gern gesehen hat, damals, dann war die Chefin von Colt Sievers, die Kaution immer gestellt hat und dann die Kopfgeldjäger, also Colt Sievers eingestellt hat. Genau sowas macht er, so ein Kautionsagent, der Kaution stellt für Verbrecher oder für Angeklagte, die auf ihre Gerichtsverhandlung warten. Dann haben wir Bridget Fonda. Ah, da habe ich vergessen, die ganze Zeit zu schauen. Wahrscheinlich Tochter oder Enkeltochter von Henry Fonda und oder Tochter von Peter Fonda wahrscheinlich, nehme ich mal an. Genau. Tochter von Peter Fonda, der wiederum der Sohn von Henry Fonda ist. Mhm. Beides großartige Schauspieler, besonders Henry Fonda mag ich sehr. Und Bridget Fonda habe ich vergessen, in die Filmhistorie zu schauen, woher ich die eigentlich kenne. Weil ich sie kennen muss.
Die hatte hier sowas wie weiblich ledig jung sucht gemacht. Daran kann ich mich noch entsinnen. Und ach du, da war so viel Zeugs halt dabei.
Genau,
vor allem Finsternis.
So viel Code Zeugs vor allem, ne? Pate 3.
Ja, nicht zu ver- ja, 2 Millionen Dollar Trinkgeld und sowas. Also in den 90ern hattest du da wirklich ganz schön viel Zeugs gemacht. Und dann ist Anfang 2000 dann ja, war es das dann halt.
Irgendwie hat sie sich
zurückgezogen.
Dann. Genau. Okay, und tada, vor Casco. Dann haben wir einen Schauspieler, den ich auch wahnsinnig, also gern sehe. Michael Keaton. Der,
ja, auf jeden Fall.
Der einzig wahre Batman.
So ist es, genau so sehe ich das auch.
Ich muss sagen, ich mag die Christopher Nolan Batman-Filme, die mag ich schon, aber Michael Keaton ist einfach der Batman meines Herzens. Mhm. Aber und auch der Birdman meines Herzens. Kleine Filmempfehlung, wer es noch nicht gesehen hat. Birdman, absolut großartig. Dann haben wir den einen der wichtigsten Schauspieler, die es überhaupt je gab und auch die stark diskutierten Tisten, ist Robert De Niro. Bekannt durch seinen Method-Acting in den 70ern und durch seinen Karriereabstieg ab den 90ern, wo man dann nicht mehr weiß, spielt er jetzt überhaupt noch einen Film mit oder ist das nur noch Fernsehproduktionen, die da eigentlich laufen. Und trotzdem einfach jemand, den man prinzipiell einfach nur vor die Kamera stellt und das Gesicht kann man sich einfach schon mal angucken. Dann haben wir Michael Bowen, kann ich gerade nicht zuordnen. Chris Tucker wollte ich noch sagen, auf jeden Fall. Chris Tucker, ich, meine erste Begegnung mit Chris Tucker war im fünften Element als durchgedrehter Moderator von irgendwas. Das war doch Chris, war das Chris Tucker?
Ne, der hat doch hier mit Dings mit Jackie Chan zusammengespielt.
Auf jeden Fall mit Jackie Chan in Rush Hour. Oh, den habe ich mit meiner Schwester im Kino gesehen. Das waren witzige Zeiten. Und ich glaube, der hat im fünften Element mitgespielt, diesen durchgedrehten, lustig kostümierten Moderator da. Aber in jemanden, dem ich eigentlich auch prinzipiell mag, wenn ich ihn sehe, wenn wir in Filmen auftauchen. Ansonsten sind so Sachen, ich meine, Sid Haig kennt man aus dem, der ist gerade erst gestorben und den kennt man eigentlich nur aus den Rob-Zombie-Movies, glaube ich. Ansonsten ist der mir nie untergekommen. Wie hießen die?
Na hier, The Devil's Rejects.
Genau, Devil's Rejects.
Auch bei Halloween hat er aber auch mitgespielt und Free from Hell und sowas, also da hat er mitgespielt. Und vielleicht noch Denise Crosby noch erwähnen, die durften einige Trekkies hier noch kennen, die hat in der ersten Staffel Next Generation, hat sie ja mitgespielt, da war sie die Tasha Yar.
Ah, ja, ja.
Genau, und das sind wir eigentlich durch. Und es liest sich also wirklich sehr, 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 also wirklich super prominent halt.
Ja, ja, genau.
Geht auch weiter, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen so den Step anschauen. Tatsächlich, Sally Menke hat er ja damals noch den Schnitt gemacht, als er noch lebte.
Genau, das ist die Kamera. Die Pulp Fiction quasi zu Pulp Fiction gemacht hat.
Und vor allem Reservoir Dogs zu Reservoir Dogs gemacht hat.
Die Story kenne ich nicht. Ich kenne so von Pulp Fiction, dass die da den Schnitt, also überhaupt diese Zeitverwürfnisse so hingebastelt hat, dass das erstmal so wirkt, wie es wirkt. Bei Reservoir Dogs auch.
Das war sozusagen die erste Kollaboration, wo sie dann also Tarantino gesagt hat, was sie eigentlich im Schnittraum braucht, was wichtig ist, worauf es ankommt. Und weswegen es dann sozusagen dann bei Dingens hier bei Pulp Fiction dann sozusagen dann schon eine bessere Zusammenarbeit war, aber er hat sozusagen durch sie viel gelernt bei Reservoir Dogs. Mhm. Genau. Sie hat ihm sozusagen gesagt, pass mal auf, du musst das abdrehen, damit ich das zum Schneiden habe, weil das brauche ich eben halt, damit es funktioniert, was du davor okay. hast.
Er hat viel von ihr gelernt.
Genau. Prominent an der Kamera Guillermo Navarro, den werden viele sehr wahrscheinlich kennen. Der hat in den 90ern ganz viel gemacht, also wirklich vor allen Dingen hat er mit Guillermo del Toro ganz viel gemacht gehabt am Anfang. Der hatte Desperados gemacht, Kronos, From Dusk Till Dawn hat er gemacht, Spawn. Der hat ja mit Rodriguez viel
Rodriguez zusammen gemacht.
Er hat auch Pan's Labyrinth gemacht, Hellboy, also der hat schon wirklich echt eine ganze Menge gemacht halt und ist auch selber auch als Regisseur aktiv. Der hat für Hannibal gedreht, für Narcos und Preacher hat auch Regie geführt. Hat auch einen ganz eigenen Stil, werden wir wahrscheinlich nachher noch kommen. Und so als kleine Randnotiz, die Musik in dem Film, sofern man sie wahrgenommen hat, also die komponierte, die ist von James Newton Howard.
Da siehst du, ich habe die ganze Zeit, da läuft ja sehr viel Soul-Music, klassische Soul aus den 70ern. Und ich habe mich am Ende des Films gefragt, gab es jetzt hier irgendwo einen Score? Gab es irgendwo ein Orchester?
Genau,
ich habe nur, also immer wenn die Kassetten reingelegt haben oder wie auch immer die Soul, der Soul dazu kam, ja, aber ein Orchester? Ich habe keins gehört. Ich habe jetzt natürlich nicht permanent drauf geachtet und nicht danach gesucht, aber in der Rückschau, keine Ahnung, an welcher Stelle da eins gewesen sein soll.
Und wenn wir dann in den Film einsteigen, werden wir dann auch schnell outpointen, was denn so ein wichtiges Motiv halt auch im Film ist. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Um den Film vielleicht ein bisschen so einzuordnen, so was ist denn das eigentlich so ein Film? Hast du vor uns eine sehr schöne Frage im Vorgespräch aufgeworfen, was das denn für ein Film sein könnte?
Genau, wenn man diesen Film schaut, dann hat man das Gefühl, es geht die ganze Zeit um Gangster und um klassischer Heist-Movie. Also es geht um einen Coup, ein Ding, das Leute drehen wollen und planen und auch so wunderschön. Man sieht die Gangster, wie sie es planen, also die Kriminellen. Man trifft auch auf die Cops, wie die versuchen, also man trifft alle Parteien so richtig, wie man so einen Heist-Movie einfach hat. Man schaut allen dabei zu, wie sich gegenseitig, wer was macht und versuchen sich gegenseitig aufs Kreuz zu legen. Und aber bei dem Film hatte ich das Gefühl, dass das zwar inhaltlich, das ist das, was man die meiste Zeit sieht, aber das, was eigentlich passiert und das, was man irgendwie eigentlich am schönsten findet an dem Film, ist, dass es eine Liebesgeschichte ist. Man muss das jetzt nicht, also ich habe ein bisschen überlegt, ist es jetzt eigentlich ein Liebesfilm, der die ganze Zeit ein Heist-Movie ist, aber eigentlich ein Liebesfilm, also das die tragende Story ist, das Gerüst und der Rest ist nur, um die Liebesstory interessant zu machen oder davon abzulenken, um es dann noch durch den Kontrast mehr hervorzuheben, oder ist es irgendwie beides oder ein Heist-Movie, wo eigentlich so eine Liebe eine Rolle spielt. Ich finde, es ist eigentlich ein Liebesfilm zwischen zwei alternden Menschen und das spielt in dem Film, also inhaltlich oder von der Zeit, nimmt das gar nicht so viel Raum ein, ist aber, wenn es gezeigt wird, sehr intensiv, finde ich, und wird auch richtig deutlich hervorgehoben. Das ist zwischen Jackie Brown, die eben als kleinkriminelle Helferin da irgendwie alle versucht auszutricksen in dem Film, und ihrem Kautionsagenten Max Foster, und die treffen da aufeinander und das wird schön ruhig gezeigt, wo man so ein bisschen die Funken schon richtig sprühen sieht, und da wird dann später nochmal drauf hingewiesen. Es wird auch mehr oder explizit die Verbindung von beiden aufgezeigt, und am Ende geht es quasi ja auch nochmal darum, den Film. Aber das war's. Es wird so zwei, dreimal in dem Film, und diesem 2,5 Stunden langen Film, ist das ein Thema, und die meiste Zeit ist ein Heist-Movie. Aber in meinen Augen ist das ein Liebesfilm, der die ganze Zeit nicht zeigt, dass er einer ist.
Ist keine steile These, sondern gehe ich mit, sehr ambivalent. Ich denke zu wissen, oder besser gesagt, nein, Quatsch. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber wir reden von dem Kriminalautor, der das Buch, also zumindest die Vorlage geschrieben hat.
Haben wir Rum
Punch? Kann man davon ausgehen?
Wir haben noch nicht gesagt, genau. Der Rum Punch heißt der Roman. Ich habe ihn auch nicht gelesen.
Mhm. Ja. Und ist von Elmore Leonard ist der geschrieben halt. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass er ja ein Kriminalromanautor ist, dass das Ganze ja natürlich halt auch so angelegt war. Das heißt, also es geht eher um den Heist-Movie und so wie ich Tarantino einschätze, der diese Blaxploitation-Elemente mit eingebaut hat, wird er eben halt auch diese Liebesgeschichte da ausgebaut haben. Und dass die Motivationen für die jeweiligen Charaktere dann vor allen Dingen auch gut fundiert und begründet sind. Also ich denke, es ist sicherlich schon im Roman angelegt. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Vermutung für die lieben Zuhörer, die das Buch hier gelesen haben. Da wäre es tatsächlich mal interessant, inwieweit sich der Film da unterscheidet vom Buch. Haut uns das einfach mal in Kommentare auf Social Media. Das würde mich auch mal interessieren. In dem Fall können wir jetzt ja bloß vermuten. Ich würde ganz kurz noch zusammenfassen, um was es geht. Dann ist es, glaube ich, auch noch ein bisschen einfacher für die, die den Film nicht gesehen haben oder die den Film gesehen haben, aber schon länger nicht mehr und kurz reinkommen wollen. Und zwar in Jackie Brown geht es um die Stewardess Jackie Brown, die sich ihr Gehalt aufbessern will, indem sie für den kleinen Waffenhändler Ordell illegal Bargeld in die USA einführt. Eines Tages wird sie am Flughafen von L.A. kontrolliert und festgenommen. Nun soll sie mithelfen, Ordell auffliegen zu lassen, doch Jackie hackt ihren eigenen Plan aus, wie sie Gangster und Fahnder gegeneinander ausspielen und eine halbe Million Dollar in ihre eigene Tasche stecken kann. Ich habe mir Notizen zu dem Film gemacht, während ich den Film geschaut habe, und nach einer halben Stunde hörten diese Notizen auf, weil dieser Film mich so eingesaugt hat. Mhm. Aber vielleicht zur Unterstützung für euch auf der Seite, die verlinken wir euch dann auch hier unten in den Shownotes, film-grab.com, könnt ihr nach Jackie Brown suchen und da findet ihr sozusagen die Movie-Stills in chronologischer Reihenfolge des Films drinne. Das heißt also, wir hangeln uns jetzt auch ein bisschen so an diesen Szenen ein bisschen durch und das Schöne an Film-Grab ist, ihr könnt gerade alles, was so stilistische Motive sind, besser nachlesen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier über bestimmte Szenen sprechen oder mal ganz kurz über das Licht oder sonst irgendwas, könnt ihr da auch wirklich mit nachschauen und mal mit draufschauen. Also, falls euch das interessiert, wie gesagt, verlinke es euch. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, noch bevor der Film losgeht, also noch bevor die Credits kommen, ist schon die Musik zu hören. Mhm. Das heißt also, der Film fängt sofort prominent oder bevor der Film anfängt, fängt die Musik schon an. Und das ist der Haupttreiber dieses gesamten Films ist die Musik. Und mir geht auch wirklich, seit ich den Film gesehen habe, ich schwöre dir es, geht dieser Soundtrack nicht mehr aus dem Kopf. Also Strawberry Letter klingelt den ganzen Tag in meinem Kopf. Und der Film nutzt die Musik wirklich gezielt, um Stimmungen zu kreieren, zu schaffen, die Charaktere noch mehr Tiefe zu geben, Szenen vor allen Dingen auch auszufüllen und dadurch, dass das noch vor den Credits kommt, noch bevor irgendwie die erste Einstellung zu sehen ist, wo Pam Grier hier auf diesem Rollband so prominent sozusagen langfährt und wir diesen Parallax-Shot haben, ist das schon zu hören. Hier schon mal deutlich zu machen, Achtung, Musik ist in dem Film super wichtig und ist auch ein Schlüsselelement. Und das wird hier im Film ja sogar selber ja auch noch besprochen.
Es wird ständig besprochen, ja genau, weil zum Beispiel Pam Grier hat eine Plattensammlung, in der sie wühlt. Und es ist die meiste Zeit, ich glaube, bis auf bei der Robert De Niro-Rolle, dem Lewis, wo mal andere Musik kommt, die ich nicht jetzt spontan einordnen kann, aber war es die meiste Zeit irgendwie Soul-Funk-Musik aus den 70ern.
Mhm.
Sie spielt die Pam Grier, also Jackie Brown spielt das Max Foster vor und der kauft sich dann später selbst dann irgendwie die Musik und dann wird es wieder aufgegriffen, wenn die in seinem Auto sind und Samuel Jackson, also Odell Robbie, ihn fragt, oh, du hörst die Delphonics? Ja, ziemlich gute Musik. Es ist sehr präsent. Die Musik wird auch präsent eingesetzt. Also ist ja bei Tarantino, kennen wir alle von Tarantino, dass der immer eine krasse Musikauswahl hat. Pulp Fiction und Ich habe immer Kill Bill, habe ich es genau im Kopf. Aber im Vergleich zu diesem Film ist diesmal die Musikauswahl, finde ich, sehr relativ eindimensional. Weil während du sonst irgendwie durch Breite, durch die Genres hast oder ein größeres Spektrum auch an Stimmung in der Musik hast, in anderen Filmen von Tarantino ist es ja halt wirklich quasi durchgehend, berichtige mich, falls ich was vergessen habe, aber durchgehend so Funk, Soul und hat so einen immer einen relativ ähnlichen Vibe, könnte man sagen.
Mhm.
Eine Frage an dich, du hast gerade gesagt Parallax Shot und falls du es mir schon mal erklärt hast, verzeih, habe ich das vergessen. Pam Grier, Parallax Shot. Hm?
Was ist das? Ein Parallax-Shot ist eigentlich, es ist ein Tracking-Shot, du folgst sozusagen Objekt und bleibst aber sozusagen auf einer Linie mit dem Objekt, während sie sozusagen...
Also, so, dass sich die Umgebung bewegt.
Die Umgebung bewegt sich, aber die Person bleibt stehen.
Hm.
Und das ist sozusagen ein Parallax-Shot. Da gibt es coole Sachen, gibt auch, ich überlege gerade, wie der heißt, der hat das, das ist so ein YouTuber, wie heißt der denn nur? Make Art Now heißt er.
Hm.
Ein Typ ist sicherlich sehr streitbar, aber der macht ziemlich viele Nightshots in L.A.
Ja.
Da gibt's doch diese komischen Roller diese Elektroroller. Da stellst du dich halt einfach bloß drauf, es hat nur zwei Reifen halt. Und dann hat er seine Kamera in der Hand auf Gimbal und macht dann Parallax-Shots von der Night Skyline von L.A. halt. Und das ist super stunning.
Ja.
Und hier jetzt in dem Fall ganz klassischer Parallax-Tracking-Shot.
Okay.
Gut. Genau. Und weil wir gerade bei Musik sind und das ja auch so prominent ist, habe ich mir auch aufgeschrieben und das ist so richtig typisch Tarantino und zwar in diesem Song, das ist ja hier, wie heißt der?
110th Street, ist es der oder?
Genau, ja, ja. Der ist das, damit fängt der Film an. Da kommt irgendwann im Song wie so ein kleines Glockenspiel und dann öffnet sich dieser Song. Und bei diesem Glockenspiel wird auch der Titel Jackie Brown eröffnet. Also der ist dann eingeblendet. Das ist kein Zufall. Also das ist bewusst so gewollt. Und der hat mir sozusagen innerhalb von einer Minute schon klar gemacht, alles klar, die Musik ist hier wichtig. Ganz klar,
ja.
Möchte ich den Film auch mit so einem 70er-Jahre-Retro-Charme auch versehen. Gelingt ihn auch an vielen Stellen, aber mit der Musik setzt er da gleich den Ton. Und ja.
Ich erinnere mich düster, sowas gelesen haben, dass Tarantino prinzipiell auch schon beim Drehbuchschreiben oft schon weiß, welche Musik er da wie einsetzen wird und dass er schon immer so sehr symbiotisch zusammenbastelt und dass das nichts ist, nachdem das Drehbuch da ist, dann später überlegt wird, wo passt was hin, sondern dass Musik von Anfang an eine starke Rolle spielt, schon bei der Entstehung, in der Kreativphase, Erschaffensphase.
Ja, gehe ich tatsächlich sogar auch mit, macht auch Sinn.
Also ich erinnere mich düster, ich möchte jetzt so Pseudo-Wissen, dass ich das mal gelesen habe.
Nee, das ist tatsächlich so und ich finde, das macht auch Sinn. Also mir geht es selber beim Schreiben so, es gibt natürlich ganz klar, du schreibst erstmal runter. Da gibt es aber bestimmte Szenen, die brauchen noch Leben.
Ja.
Die müssen noch atmen. Und da ist es bei mir manchmal so, es gibt ja verschiedene Seiten. Eine, da bezahle ich monatlich Geld dafür, dass ich sozusagen royalty-free Music downloaden kann. Und bezahle halt eine bestimmte Summe. Da kann ich nach Genres suchen, da kann ich nach bestimmten Instrumenten suchen. Und wenn ich weiß, ich habe eine Szene, da werde ich Musik brauchen und die wird ein Schlüssel sein. Dann höre ich mich durch die Listen so durch, bis ich einen Song ausgefunden habe und sage so, okay, der passt super zu dieser Szene. Und dann höre ich mir den Song an und schreibe zu diesem Song so ein bisschen die Szene und kann da schon ein bisschen orchestrieren. Denn, jetzt kommt ja das Perfide, du kannst, je nachdem, ob gesprochen wird oder nicht, den Song am Set laufen lassen, während die dann spielen, meinetwegen eine Liebesszene, und du hast dann dazu diesen Song, sodass du Bewegungen, so fließende Bewegungen, passend zur Musik machen kannst, zum Beat, zum Takt, zur Harmonie, und da kriegst du einen richtig schönen Flow rein. Und ich finde das immer super spannend und viele unterschätzen das halt, aber ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig und essentiell. Und genauso macht das ja eben halt hier auch. Also wenn die irgendwo Musik hören, dann hören die Musik eben halt auch da. Und der will auch, dass die da auch direkt drauf reagieren.
Hm. Ich weiß, bei Schwimmel sieht vom Tod war das ja auch so, dass Ennio Morricone und Sergio Leone erst die Musik geschrieben haben, die Themen für die einzelnen Akteure da drin. Und das dann am Set, auch bei der Bahnhofszene, glaube ich, erinnere ich mich, dass dann eben einfach die Musik lief, damit alle Bewegungen, alle Leute, die da rumlaufen, dass die eben passen, dass es zur Musik sich bewegen und das alles ein harmonisches Ganzes ergibt.
Mhm. Wir haben viel über Musik geredet. Lass uns doch mal über Girls with Machine Guns mal reden. nachdem wir sozusagen
Chicks, Jackie Brown jetzt
hier gesehen haben, Chicks and Guns, genau, nachdem wir Jackie Brown jetzt hier gesehen haben, wie sie am Flughafen ankommt, haben wir einen Umschwenk und lernen hier Ordell kennen und wir lernen, wie heißt er hier?
Louis kennen. Samuel Jackson und Robert De Niro.
Genau, lernen wir kennen, wie sie sich auf so einem alten Röhrenfernseher Chicks with Guns anschauen.
Yep.
Und da habe ich mir was aufgeschrieben, ich finde das super spannend. In der Szene tauchte dann auch noch Bridget Fonda auf. Die wird übrigens introduced, indem man ihre nackten Füße sieht.
Mhm.
Ja, also
die Füße spielen öfter eine Rolle, genau.
Genau, aber nicht so prominent wie da. Also da ist es wirklich obvious mit den Füßen. Und die Szene, die ist spannend, die ist ja dafür da, um uns klarzumachen, dass Ordell A. ein Kleinkrimineller ist, also ein Gangster ist, ein Waffenhändler wahrscheinlich ist und cool tut. Und dann sehen wir alles klar, der braucht der Komplizen, die werden hier eingeführt. Und dann hat er irgendwie noch eine Freundin. Alles noch ein bisschen dubios, aber und da finde ich wichtig, dass Tarantino im Drehbuch einen Kommentar auf diese Szene selber macht. Mhm. Das fand ich so spannend. Irgendwann im Verlauf des Films sagt ihr dann Bridget Fonda, als sie dann mit Robert De Niro da alleine ist, sagt sie dann eben halt, der tut immer nur so, als wüsste er ganz viel über Waffen, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach nur ein Kleingangster.
Mhm.
Und die Szene finde ich ist insofern witzig, die gucken sich einfach nur dieses Video an von diesen Chicks with Guns und dann erzählt er was von ein paar Standardwaffen, also eine AK 47, eine Glock und was weiß ich eben halt, also Standardwissen, da brauchst du bloß ein paar Actionfilme in den 80ern gesehen zu haben und dann weißt du das auch. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau.
Und er verkauft es aber so, als wäre er eine große Waffenkunde.
Genau, und philosophiert halt so drüber. Das heißt, das macht der Samuel Jack, also macht Ordell Robbie die ganze Zeit, dass er sich so stilisiert als den Allwissenden, als den, er ist halt der voll der Profi in allem und labert eigentlich nur Dünnpfiff.
So ist es. Und das Witzige dabei ist, aber ich glaube, dass Tarantino einfach sagt so, naja gut, okay, der ist jetzt halt ein Waffenhändler, ich weiß aber nicht viel über Waffenhändler. Also muss ich das sozusagen so ein bisschen überzeichnen und mache hier selber noch den Kommentar, in dem ich Bridget Fonda sagen lasse, pass auf, eigentlich hat er ja gar keine Ahnung, weil ich als Drehbuchschreiber beziehungsweise als Regisseur muss dann Ahnung davon haben, damit ich es inszenieren kann, damit ich den Schauspielern naja dabei auch helfen kann. Der hat keine Ahnung. Und was macht er? Der lässt so ein Video drehen mit Chicks with Guns und überzeichnet das so ganz leicht halt. Und ich finde das super clever gelöst.
Das ist interessant. Also ich habe da, als ich auf den Film gelesen habe, da wurde dem eine andere Tiefe gegeben, aber ich kann es leider nicht mehr ganz so groß hinbringen, aber dass es Absicht ist, den wirklich bloßzustellen und dass dieses Gehabe, also dass es prinzipiell sich ja durchzieht, auch durch den Film, dass der immer so pseudophilosophiert und dass er sich selbst überhöht und letztendlich aber einfach nur zu Fall kommt und nichts auf dem Kasten hat und einfach nicht der große Planer und Kenner ist, grob gesagt. Und also dass es tatsächlich einfach Absicht ist und nicht auf jetzt, dass Tarantino keine Ahnung von, also nicht die, dass die Motivation ist, sondern wirklich tatsächlich absichtlich ist, dass den so zu stilisieren, als so zu zeigen, als jemanden, der gern so tut, als würde er richtig viel und wäre voll der Obergangster und hat voll der Plan und so ein typisches kriminellen Verhalten zeigt, sobald du eben da in die, es hat mir oft im Film, dass du dich als Gangster cool fühlen möchtest und cool tust, ne, also dieses sich selbst herausstellen möchtest.
Aber er macht ja auch schon krasse Gangster-Sachen, macht er ja trotzdem, also er ist ja doch durchaus ambivalent.
Ja, irgendwie hat er ja auch 500.000 Dollar, die er dann ja rüberholen möchte, also ein bisschen Geld hat er ja zusammengekratzt, irgendwas funktioniert ja schon bei der ganzen Sache.
Mhm. Aber am Ende ist es ja auch so, er macht eine kleine Charakterentwicklung schon durch, aber er muss ja am Ende ja auch jemanden umbringen. Und am Ende, ganz am Ende vom Film, ist er auch super unsicher ja eigentlich. Mhm. Er ist ja super unsicher und passiert dann das, was passieren muss, oder kommen wir am Ende halt drauf. Ich habe es zumindest so verstanden, also diesen kleinen Kommentar halt, so habe ich es verstanden. Es steht im Drehbuch drin, sie sagt es dann eben halt auch, dass das es eigentlich irrelevant ist. Der könnte, also mit den Waffen, also was ich gesagt habe, dass Tarantino selber keine Ahnung von Waffen hat und jetzt hier den Kommentar macht, pass auf, das ist eigentlich Bums, das ist völlig egal. Der könnte auch Drogenhändler sein, weißt du, wie ich meine? Der hätte ja alles Mögliche sein können.
Es geht einfach nur, dass er irgendwie ein Gangster ist und er hat jetzt Waffen gewählt und
genau. Und warum das jetzt nicht so großartig ausgeschmückt wird, das ist ein Kommentar sozusagen von ihm mit diesen Standardwaffen halt, dieses Video dann halt einfach nur. Und trotzdem nimmt das sich ziemlich viel Zeit für die Szene. Also dieses ganze Ding da halt in der Wohnung, das geht ja weit über 10, 15 Minuten geht das ja. Und das ist auch nicht langweilig. Das ist nur in der Wohnung.
Das hat so einen, irgendwie fühlt sich auch einfach nach Tarantino an. Du hast diese absurden Charaktere, in die du erstmal so reinkommst, der nimmt sich Zeit dafür, stellt das. Eines ist, es ist, glaube ich, nicht nur eine Wohnung. Also die Wohnung sieht jetzt gar nicht so sonderlich reich aus, aber nee, das meine ich nicht damit. Also die Wohnung sieht ja an sich jetzt weder super geil, krass, edel aus, noch total billig. Das sieht, wenn du aber aus dem Fenster guckst, die sind direkt am Strand. Das heißt, diese Wohnung, ich weiß nicht, ob sie in L.A. ist, aber die ist irgendwo direkt am Strand. Das ist, ob es nur eine Wohnung oder ein Haus ist, egal. Diese Wohnung kostet mehr, als wir in 10 Jahren verdienen werden pro Monat. So mal über den Daumen gepeilt. Das ist die edelste Lage, also eine der edelsten Lagen neben Beverly Hills in Los Angeles, wenn du direkt am Strand wohnen kannst. Ist also, wenn man das weiß, also sieht, das hat man ja nur so im Hintergrund ein bisschen, spielt ja öfter auch eine Rolle, dass die Kamera direkt zum Strand rausschaut und diese eine Szene haben, wo die auch rausgehen auf den Balkon zu quatschen und trotzdem alles hörst aus im Zimmer. Er hat auf jeden Fall Kohle auch, und die Wohnung sieht aber gleichzeitig da sehr ordinär aus, sehr gewöhnlich. Habe ich überlegt, ich kenne ja nur wirklich selber keine Blaxploitation-Movies. Ich kenne das Remake von Shaft, einem der bekanntesten Blaxploitation-Movies, wo halt Samuel Jackson auch die Hauptrolle spielt. Das ist, glaube ich, der einzige, den ich bewusst gesehen habe. Und das, was ich gelesen habe, ist eben das, also Exploitation-Movies, das Ausnutzen von Topics und Übersteigern ins Sexuelle oder Gewalttätige. Und meistens sehr billig produziert. Und Blaxploitation, wo das Ganze aus schwarzer Sicht in Ghettos verlegt wird und hauptsächlich Schwarze die Hauptrolle spielen und meistens auch Soul- und Funk-Musik die ganze Zeit läuft und viele Größen aus der Musikszene da auch irgendwie Musik beigesteuert haben. So Isaac Hayes und so. Isaac Hayes war es, genau. Und das, was ich an Ausschnitten kenne und sowas, da hat man ja oft auch diese, kannst du vielleicht dann noch den Farben was erzählen, hast du ja diese knalligen Farben oft und dass die in so normalen Wohnungen spielen oder eben, also das sind so meine Eindrücke, dass vielleicht diese Szene sehr inspiriert ist, das ist jetzt eine Vermutung, durch die Blaxploitation-Movies und da schon so reinkommen, dann diese fiese Chicks with Gun-Movies, wo eben halbnackte Frauen Waffen präsentieren, dass das schon so auf so Tarantino typisch, so wie es sind jetzt, das ist eine Hommage jetzt an Trash-Film, wo aus dem Prinzip her, ich habe wenig Geld also und muss irgendwie einen Film füllen, also lasse ich jetzt die Leute einfach mal ein bisschen reden und gucken mit einer Kamera durch irgendwie eine Wohnung durch und lass da einfach die Charakter irgendwelchen Müll labern, den ich lustig finde. Also so eine Hommage an diese Trash-Movies. Kann das sein?
Ich glaube, der lässt die Szene auf jeden Fall ein bisschen fließen, weil ich denke mir natürlich dann doch schon im Hinblick auf die Lauflänge, die könnten das Ganze in einem Drittel der Zeit gesagt haben.
Genau.
Und wir würden es trotzdem verstehen. Und Tarantino, und das ist ja auch eins seiner Markenzeichen halt, der formuliert die richtig schön aus. Der gibt uns da richtig Tiefe. Das heißt also, wir erfahren Charakterisierung vor allen Dingen über die Themen, die die halt auch antreiben oder für den Moment halt. Und du kennst es ja bestimmt auch, es gibt manchmal Unterhaltung, die führst du, wo du dich dann irgendwann ein paar Tage später fragst, meine Güte, über welchen Müll haben wir denn eigentlich jetzt die ganze Zeit geredet? Was hat uns denn da eigentlich angetrieben in dem Moment halt? Aber es ist halt der Moment, der wird das so schön eingefangen. Du siehst dann eben halt auch, wie die Verhältnisse halt sind. Also gerade der Samuel L. Jackson und Bridget Fonda halt, dieses Telefon klingelt und wer geht dann halt hin und wie agieren die halt miteinander, die Konstellation untereinander, wo du genau weißt, okay, das ist alles noch nicht so ganz klar für mich halt. Also es stellen sich für mich Fragen, die der Film dann Stück für Stück im Film dann halt auch beantwortet. Der zeigt uns spannende Sachen halt und daraus schöpft er seine meiste Kraft eben halt auch. Also sozusagen gezielt schon uns Charaktere zu introducen und dann uns stellt sich automatisch Fragen. Also wir gucken uns das an und haben Fragen, was treibt die an, was machen die, wo wollen die hin, wieso machen die das? Also diese ganzen klassischen W-Fragen, die stellst du dir ja auch indirekt ja halt auch. Und du willst auch wissen, wo führt denn das Ganze ja doch hin? Und das ist Tarantino halt wirklich ein Meister, da diesen Spannungsaufbau über die Charaktere zu machen, dass wir wissen wollen, warum bestimmte Sachen jetzt so sind, wie sie eben halt auch sind. Da kommt eine nächste Szene, dann hast du es eigentlich schon wieder vergessen, ja, und dann macht er wieder genau das Gleiche halt. Wir wollen immer wissen, okay, was ist jetzt halt? Weißt du, was ich meine?
Geil ist ja da, wenn du sagst, so, was wollen die und wo wollen die hin? Da ist ja der Louis bis zum Ende ein kleines Rätsel. Da ist ja Robert De Niro auch so schön fehlbesetzt, ist falsch, so gegen den Strich besetzt als Kiffer und er macht das ja auch total grandios. Die Figur lässt sich echt schwer einordnen und genau, da wirst du ja dann, also, du hast ja, also ich finde den Samuel Jackson, also Odell, hast du ziemlich schnell ein Gefühl, was der möchte, den kann man schnell einordnen und Bridget Fonda, die Melanie, glaube ich, heißt sie und Louis, das sind so Leute, die man erst so, genau, wo du dich von Anfang an fragst, so was, warum die sind jetzt da, sind das jetzt einfach nur Nebenrollen, werden die mal zu einer wichtigen Rolle, also werden die mal einen wichtigen Punkt einnehmen? Und warum tun die das, was sie tun? Die lassen sich echt schwer einordnen und da kommen ja immer so, die sorgen ja auch ein bisschen für den Spaßfaktor die ganze Zeit, dass da immer so, ui, was passiert denn jetzt, wenn dann die auf einmal so spontan rumvögeln oder wenn so diese Beziehung, also dann denkst du, oh, was ist das nicht die Freundin von Odell? Und dann kommt, sagt das Louis im Odell und Odell deckt dann auf so, ja, ist halt meine kleine weiße Bumsfreundin, ist kein Bling, kannst du ruhig auch mal drüber, ich weiß doch, so, wie, oder wo er diesen pseudo-philosophischen Spruch lässt, dann, wo es um Vertrauen geht, sagt, ich muss ihr nicht vertrauen, ich weiß, ich kenne sie ja und ich weiß, wie sie ist und was sie tun wird. So, da brauche ich kein Vertrauen. Ja, und also die sorgen ja beide bis hin dann, wenn, also wofür beide dann die Rollen oder nach und nach aufhören, wo ihre Story endet im Film, immer wieder für Überraschung und man kann die nicht richtig fassen. Also man kriegt einfach mit, ja, der Louis ist wirklich nur ein Kiffer. Also so ein, und da passieren wieder mal so, doch nicht. Und also Momente so, was passiert ist, was tut er für die Story? Und dann, Rollen, die irgendwie jetzt bis zum Schluss nicht so richtig greifbar, also wo immer so ein Stück mehr aufgedeckt wird. Und bei, wie gesagt, bei Odell, wo du sofort weißt, was das für ein Typ ist. Wo das sofort aufgedrückt wird.
Ja. Auf jeden Fall, da gebe ich dir auch komplett recht halt und was ich auch gerade auch meinte, wir haben nach dieser recht langen Einführungsszene, also von diesem, ich sag jetzt mal Gangster-Trio, ne, haben wir gleich den Umschnitt zu Max, gespielt von Robert Foster. Und das Ganze wird wirklich ganz clever gemacht. Wir hören seine Stimme aus dem Off und haben wie so eine Kamerafahrt, die sozusagen uns durch das ganze Büro führt, bis wir dann bei ihm am Telefon halt ankommen. Und dann, wenn wir dort angekommen sind, wissen wir ganz genau, alles klar, der Typ kümmert sich um die Kaution, der stellt die Kaution, das ist so ein Kautionsbüro halt. Ja. Und da gibt's eine coole Sache. Guck dir mal das Bild mal genau an dem Tisch, an dem der sitzt.
Ja.
Siehst du die Tasse, die da vorne steht?
Mit einem W drauf.
Ja, das ist eine Weinstein-Produktion.
Ja, genau.
Das ist auch tatsächlich genau das W, was die Weinsteins eben halt benutzen. Und das Schöne ist, Achtung, Odell kommt rein und raucht, da drinnen gibt es aber keinen Aschenbecher. Also bietet er eben diese Tasche an, um da rein zu aschen.
Mhm. Stimmt, also es, der darf in die Wein...
Dieser Film bringt euch entweder viel Asche ein oder aber ich halte die Weinsteins für Müll. Weißt du, was ich meine? Also da, was damit gemeint ist, weiß ich nicht.
Ja, genau, das kann aber man jetzt ich auch schwierig ist ja, ne, mit dieser Story mit dem einen von beiden, ich habe vergessen, welcher es war, HW, glaube ich.
HW.
Mit dem MeToo-Problematik da, die der quasi losgestoßen hat. Ja, so, nee, weiß ich gar nicht mehr, aber gefühlt ist es so ein, dass es sich sehr um den drehte, um den sexuellen Missbrauch, also Übergriffigkeit mindestens und Ausbeutung von Schauspielerinnen. Und da ist ja die Frage auch jetzt, inwiefern hing Tarantino mit drin oder hat es ja toleriert, ne? Oder hat es gewusst und nichts dagegen getan? Ist ja auch nochmal, das Fass müssen wir ja nicht aufmachen, wir können es natürlich jetzt mal nennen.
Wollte ich gar nicht, aber ja, du hast recht.
Weil der, wo du sagst, ist das vielleicht schon, hätte ja ein dezenter Hinweis sein können, so nach dem Motto, ihr seid halt meine Geldgeber, ihr unterstützt mich und ich brauche euch, das ist ja eine Abhängigkeit. Tarantino, also in dem Maßen, wo der jetzt zum Beispiel Filme dreht, was er da für ein Budget auch braucht, das kann er wahrscheinlich auch selbst nicht unbedingt aus der Portokasse bezahlen. Und da ist so eine funktionierende Produktionsfirma da schon nicht verkehrt. Und da ist man halt abhängig von denen, die einen rückhaltslos unterstützen. Und gerade in der Anfangsphase hier, wo ich denke mal, er noch beweisen musste, was für ein Regisseur ist, auch wenn mit Pulp Fiction und Reservoir Dogs ja schon Kultklassiker schon zu beim Rauskommen ja quasi schon Kultklassiker geschaffen worden, ist ja trotzdem noch so ein also jetzt kriegt er, glaube ich, alles Geld, was er will, wenn er einen Film macht, aber das war damals noch nicht so sicher. Da war er einer von diesen gehypten Regisseuren, die vielleicht mal krasse, also noch eine krasse Karriere vor sich haben. Könnte man sich jetzt aus heutiger Sicht natürlich fragen, inwiefern ist das schon ein Hinweis so, fickt euch oder...
Ich glaube nicht, ein Fickt euch, weil da hat er danach noch ganz viele Filme, mit denen er eben halt auch gedreht und ja, die waren ja auch ganz dicke. Das war ja sozusagen so, dass der Glücksgriff sozusagen ja für die Company, für Miramax und für die Weinstein Company war das ja der absolute Glücksgriff. Wir haben sozusagen ein junges Talent gefördert und schwupps, haben wir jetzt hier einen absoluten Superstar-Regisseur in unseren Reihen.
Ist das, also ich bei den Weinstein-Brothers, die Historie kenne ich gar nicht, weil ich meine, die sind irgendwie gefühlt in 90ern und 0er Jahren bei jedem Film, der geil war, aufgetaucht als Produzenten. Irgendwie, keine Ahnung, ob es Harry Potter oder sonst was war, aber gefühlt bei jedem, also selbst wenn du dich mit denen nicht beschäftigt hast, kam die ständig, ich hatte von denen nie irgendwie was gelesen vorher, das heißt, mir ist das einfach nur aufgefallen, dass ständig in den Credits kam der Name Weinstein. Bei Filmen, wo ich dachte, oh, was war, ist das für ein geiler Film? Die sind mir dadurch schon auf jeden Fall in den Nullerjahren spätestens aufgefallen, als dass die da irgendwie ein krasses Händchen haben. Da kann ich mich genau dran erinnern, dass ich irgendwann mal zu Leuten gesagt habe, die Filme gesehen haben, Mann, was sind das für Leute, die ständig einen geilen Film nach den anderen hauen, die raus. Die müssen ja echt eine geile Talentsuche sein oder wissen, gut einschätzen können, wann ein Drehbuch gut ist oder wo es sich lohnt, Kohle reinzustecken.
Da muss man natürlich fairerweise sagen, das, was du jetzt gerade sagst, das ist eigentlich genau die Aufgabe von Lawrence Bender, den wir hier unterschlagen haben, der Tarantino hier gepusht hat und die Weinsteins, also Weinstein Company, die hat eigentlich tatsächlich für die Produktion mit allem drum und dran halt gesorgt, aber der Lawrence Bender ist halt der richtige Produzent des Ganzen halt, also der auch die Karriere von Tarantino angeschoben hat, Ende der 80er begonnen und 92 ging es ja dann schon mit Reservoir Dogs und das war so ein Achtungserfolg, er hatte ja im amerikanischen Ausland ja hier bei uns in Europa ja auch ganz gut abgeräumt. Was ja dann eben halt auch den nächsten Schritt dann zu Pulp Fiction ja dann gelegt hat. Genau. Lass uns ein Stückchen weitermachen, weil wir sind ja stehen geblieben mit dieser Tasse eben halt und diese Einführung. Und ich finde, jetzt ist ja der Odell, der kommt ja in dieses Büro ja rein und fordert sozusagen, hey, hier ist jemand ins Gefängnis gekommen, hier sind 10.000 Dollar, hol den mal bitte raus. Ja. Und du weißt ganz genau, der führt da was im Schilde. Das ist ganz Ganz clever eigentlich gemacht. Motivation ist klar. Und wir gehen danach dann mehr oder weniger dann schon in eine wichtige Szene. Nämlich der Ordell, der trifft sich dann mit dem, der jetzt aus dem Knast rausgeholt wird.
Ja.
Na, gespielt von...
Bei der Kautionsstellung erklärte das aber noch, glaube ich, recht plausibel erstmal. Da sagt er so, ich habe zwar die $10,000 und Robert Foster, also der Mark, fragt dann so, ja, warum bezahlt es dann nicht selber? Und da wird erstmal auf das Schwarzsein abgehoben. Ja, was denkst du denn, was passiert, wenn ich als Schwarzer mit $10,000 ankomme? Und dann vermuten die zuerst, dass ich ein Gangster bin und das Geld kann ich ja legal als Schwarzer gar nicht haben. Da wird ja ein bisschen so auf die Rassismusschiene abgehoben. Und es klingt erstmal trotzdem plausibel, auch wenn man weiß, da man kennt ihn ja jetzt schon gesehen, der ist schon, ist ja ein Gangster. Aber klingt erstmal auch nach einer plausiblen Erklärung, finde ich noch in dem Moment.
Aber Robert Foster kauft sie nicht ab, aber genau. Der hat auch schon viele andere Verbrecher gesehen und rausgeholt und Kautionen gestellt. Oder er gibt sich hier verdammt viel Mühe, aber da kommt halt nicht mit an. Was danach dann aber tatsächlich wirklich krass ankommt, was ich auch bemerkenswert fand, und der Film schafft es, mit einer einzigen Einstellung in mir zu evozieren, okay, der Typ, den er jetzt trifft, den Beaumont Livingston, von Chris Tucker gespielt, der wird gleich sterben.
Erzähl mal.
Es geht erstmal los, der ruft ihn an, und du siehst sozusagen nur die Lippen von Samuel L. Jackson. Du hast sozusagen diesen Close-Up. Und danach hast du diesen weißen Hotelgang und er kommt komplett in Schwarz an. Die ganze Zeit hat er immer irgendwelche verrückten Farben oder weiße Klamotten an, aber nicht schwarz. Und jetzt ist es sozusagen eins mit der Nacht. Das ist auch cool gefilmt, also die Location ist natürlich gut ausgewählt, weil alles ist weiß und du hast die zwei schwarzen Schauspieler. Chris Tucker hat gerade gekifft und ist oberkörperfrei, das heißt also super verletzlich. Und dann hast du sozusagen so dieses, ich sag mal vorsichtig, Army-Profil, weil der auch so diese Mütze da halt auch so trägt und das sieht so ein bisschen aus wie so eine, ist wie so eine schwarze Militärmütze. Das heißt also, ich bin jetzt hier sozusagen auf Krieg aus. Und einfach nur durch die Wahl der Klamotten, der Art und Weise, wie das Gespräch ist und was sie vor allem auch nicht anhaben, da schon so eine Gewichtung zu stellen und du weißt genau, okay, das geht nicht gut aus. Und was ich spannend finde, dass diese Szene das wirklich gelingt, so wie sie geschrieben ist. Wir wissen wahrscheinlich, der andere Typ wird jetzt, also Beaumont wird jetzt gleich sterben. Aber wie der Ordell das hinbekommt, ihn mitzunehmen, also so eine Lügengeschichte auftischt, um ihn dann gleich umbringen zu können. Es geht ja irgendwie um eine, glaube ich, eine Geld- oder Waffenübergabe und da soll er mitkommen und ihm helfen.
Und dafür in den Kofferraum krabbeln.
Ganz genau. Und er will sozusagen nicht nur ihn, sondern auch das Publikum überzeugen, dass es glaubhaft ist, also diese ganze Szene. Und das gibt ja auch richtig Tiefe, weil wir wissen, der plant das richtig, der hat das richtig geplant. Und wir sehen ihm jetzt noch dabei zu, wie er ihn auch noch beschwichtigt und offensichtlich lügt halt. Und ja, und dann fährt er einfach kurz im Block, fährt auf irgendeinen Schrottplatz oder so, hält an, du hörst mal ganz kurz noch schreien und dann hörst du um die zwei Schüsse. Übrigens von weit weg gefilmt, also du siehst wirklich bloß diese Leuchtblitze von ganz weit weg und die Schüsse, zwei, und das war's.
Sehr schöne Szene, weil das ja so von sehr weit weg, von sehr weit oben, und du siehst das Auto direkt vor der Haustür von Beaumont losfahren. Dann denkst du, okay, warum geht die Kamera nicht weiter? Und dann siehst du, wie das Auto dann 50 Meter weiter auf dem Schrottplatz wieder hinkommt. Also hat einen sehr wunderbaren, fiesen Humor. Diese Einstellung so einfach nur durch die Art und Weise des Erzählens.
Und was mir auch aufgefallen ist, jedes Mal, wenn er einen Mord begehen will oder es vorhat oder tut, zieht er sich immer
die Handschuhe an.
Genau. Also wirklich so dieses klassische 70er-Jahre-Krimi-Motiv. Der Mörder zieht sich die Handschuhe an, da weißt du schon Bescheid, alles klar. Starke Szene, und hier verbrät er dann halt auch den bei mir so prominent im Ohr haftenden Strawberry Letter. Das ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Song, also so ein bisschen so ein eine soulige Liebesnummer, Schnulze, schnulzig nicht wirklich, aber ja doch, ein bisschen schnulzig, aber irgendwie auch cool und catchy. Und dazu dann aber halt einfach so dieser harte Kontrast mit diesem Mord jetzt. Das ist ein schöner Gegensatz und es funktioniert verdammt gut.
Ich kann mich an den Song leider gar nicht erinnern an der Stelle. Den muss ich mir dann gleich nochmal reinhören, nachdem du jetzt so oft erwähnt hast.
Genau. Jetzt passiert noch ein bisschen viel Kleinzeugs. Wir sehen, wie Odell nochmal mit Louis spricht und ihm sagt, pass auf, hier, guck mal in den Kofferraum. Das ist ein Mitarbeiter, der eben halt Mist gebaut hat.
Genau.
Kommen wir zu einer ganz anderen wichtigen Szene, yep. Nämlich Jackie Brown. Wir wollen ja wieder zu Jackie kommen. Der Film heißt ja auch Jackie Brown. Und die wird am Flughafen abgepasst.
Von zwei Cops. Einer davon ist Michael Keaton, der auch irgendwie so ein bisschen wie der Redelsführer von beiden, von diesem Cop gespannt wirkt, der da die Fäden in der Hand hält. Ja, und die suchen nach Geld bei ihr und wissen offensichtlich, dass sie auch Geld dabei hat. Das ist nicht Zufall, dass sie sie durchsuchen, sondern die wissen genau, wonach sie suchen. Und finden dann aber nicht nur Geld, sondern auch Kokain bei ihr. Wovon sie offensichtlich selber gar nicht wusste, dass sie das bei sich hat.
Genau. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der Film das jetzt wirklich richtig genau oder gut erklärt hat. Ist das untergeschoben von Michael Keaton?
Nee, der hat.
Weil
der,
das sieht immer so aus.
Der erklärt das.
Oder aber, weil.
Genau, der erklärt das später. Der Film erklärt das später. In der Szene habe ich auch erst gedacht, so das, was man in solchen Filmen öfter hat, dass Michael Keaton so, ups, ein Koksbeutel, also so, so aus der eigenen Tasche gezogen, oh, habe ich es gefunden. Aber der erklärt es ja später mit Odell zusammen, dass der sagt, irgendwie für einen anderen Typen ist diese, sind diese Drogen geliefert worden. Und sie wiederholt das auch nochmal. Also das ist wirklich ein, also dass zumindest sie das glaubt, dass es nicht von den Cops untergeschoben wurde, sondern dass das auf irgendeinen anderen Typen, für den eine Lieferung gewesen sein muss, zurückzuführen
ist. Und sie wusste davon nichts.
Und möglicherweise auch Odell nicht wirklich. Der nimmt das, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in der Szene sonst wie, ja, ja, ist klar, da hat wahrscheinlich der wieder Koks noch mit reingepackt oder so. Das passiert halt mal. Wusste ich halt auch nicht. So in der Art. Wird es dann später erklärt.
Okay, gut. Denn, ja, so habe ich es mir irgendwo zusammengereimt, war mir jetzt nicht ganz sicher. Genau. Aber wie gesagt, in diesem gesamten Zusammenhang wird sie dann halt nur verhaftet, muss ins Gefängnis. Es wird eine Kaution für sie festgelegt. Da sehen wir dann halt auch, der den Richter spielt, jetzt hier den C-Take, der Verstorbene.
Genau.
Wie super charmant.
Wie ist der nochmal? C-Take. Entschuldigung, ich hab's. Ja, das ist genau. Ja, da. Ich wusste nämlich gar nicht, welche Rolle der spielt. Ich habe es nur im Cast gesehen. Ja, der ist mir im Film nur, ist mir das Gesicht. Das Gesicht kenne ich und dann waren die anderen Sachen aber interessanter. Da ist er also.
Genau. Und die staatliche Verteidigerin da halt von ihr spielt mit allem drum und dran, das ist Denise Crosby, von der wir uns auch gesprochen haben. Also alles in dieser Gerichtsszene. Genau. Odell ruft dann wieder an bei Max, sagt hier, pass mal auf, die 10.000, die ich dir gegeben habe, ja, die kannst du gleich mal für Jackie nehmen. Ja, dann holt Max dann die Jackie auf und das soll ja ein Aufeinandertreffen sein, was ja für den Film noch wichtig ist.
Genau, und das wird durch eine lange Einstellung, wo vor allem Max, wo man Max Gesicht sieht und immer wieder, so wie es immer näher kommt, wird das einem schon, ich glaube, Musik weiß ich nicht, welches da läuft, aber die wird garantiert passend gewesen sein. Durch einfach eine sehr ruhig schöne Einstellung wird da klar gemacht, da könnte Interesse bestehen, da passiert was zwischen den beiden.
Es sind exakt zwei Einstellungen. Sie läuft einfach nur diesen Gang, also diesen Weg darunter. Es ist gefilmt durch die Gitterstäbe, ziemlich cool gemacht. Und dann sehen wir immer seine Reaktion in seinem Gesicht halt. Und sein Gesicht ist ja eigentlich ausdruckslos, wenn du so willst. Da sind so kleine, feine Nuancen, aber ja, eigentlich genau. Wird uns das mehr oder weniger evoziert durch die Bildabfolge, dass hier eine Verbindung aufgebaut werden soll. Und wir sehen bloß ein ganz leichtes, die Augen sind ein bisschen größer. Genau. Ich habe die Szene nämlich nochmal ein bisschen, musste nochmal zurückgedacht. Wie hat er das jetzt gemacht? Wie schafft er jetzt die Verbindung, uns zu verkaufen? Wie macht er das einfach? Und das ist so simpel, das ist so einfach und so gut und effektiv.
Das ist gut, genau, und du hast eben, siehst halt eine ganze Weile auch sein Gesicht, ne? Und das ist, fällt mir gerade ein, es hat mal die Schlussszene, ist ja auch nochmal so eine wunderschöne Szene, wo eigentlich nicht viel passiert. Du siehst nur Jackie Brown, das Gesicht in Großaufnahme. Und da passiert in ihrem Gesicht gar nicht so viel, aber trotzdem siehst du, wie dann alles rattert in ihr und wie sich das verändert. Dann fängt sie an, die Melodie, also so mit die Lippen zur Musik dazu zu bewegen. Und du kannst dir da eine richtige Story zusammenreimen, einfach nur aus dem, was da nicht passiert oder was aus den minimalen Andeutungen, die da im Gesicht zusammen mit der Musik halt und geschehen.
Und du kannst mir sagen, was du willst. Manchmal ist es auch so, Musik ist ja ein Katalysator, ein Beschleuniger für Gefühle, für Emotionen. Nicht zuletzt gibt es viele Künstler, die auch bestimmte Erfahrungen ja auch damit verarbeiten. Und wie die Wichtigkeit von Musik in einem Film, die wird hier an sowas halt wirklich, wirklich deutlich. Ja, man kann es auch falsch machen. Also es gibt auch dieses, Fluch der Karibik-Phänomen, wo du einfach diesen Bombast-Score hast, wo die Musik einfach überhaupt gar keine Bedeutung mehr hat, außer einfach diesen ganzen Film halt zuzugleistern. Und hier ist es aber so pointiert eingesetzt. Hier ist das ein Verstärker halt von Gefühlen, beziehungsweise soll uns was vermitteln. Und diese Musik ist so universell, auch wenn sie so in einem Genre und in einer Zeit so verhaftet ist, nämlich den 70ern. Und dann ist es auch noch schwarze, soulige, funkige Musik. Und dass die jetzt sozusagen auch als universelle Sprache in diesem Film eingesetzt wird und vor allen Dingen von einem Großteil der Rezipienten auch akzeptiert wird, das finde ich echt cool. Also kennst du irgendwas, wo du sagst, da treffen sich alle irgendwie bei der Musik, also da kriegst du sie alle zusammen, nee. Kannst sie damit abholen? Finde ich, es ist echt schwer und ich finde die Musikauswahl, die er da jetzt hier getroffen hat, die ist halt wirklich echt gut und es tut ja auch was mit der Szene, also es geht nur mit dem Songs.
Das macht er, setzt er einfach perfekt ein.
Also man könnte ja so ein Experiment machen und sagen, alles klar, ich nehme jetzt so eine Szene und mach da einfach mal andere Musik drunter. Gucken, wie das funktioniert. Ich würde dir garantieren, dass das nicht funktioniert.
Ja, vor allem, wenn es dann noch direkt auf den Song so das Timing ab, also wenn es, wie du gesagt hast, dann wahrscheinlich noch die Szene, die Musik im Hintergrund lief, dann, es funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass jemand diese Szene sieht und nicht weiß, was.
Also, ziemlich einfach. Ich hatte das gesehen bei Carpenter, als wir hier die Fürsten der Finsternis,
ich glaube Finsternis.
Prince of Darkness halt gesehen haben. Und diese Anfangsszene, wo der über den Campus läuft und einfach nur das Mädel halt sieht. Und das sind wirklich nur drei Kameraeinstellungen, die uns suggerieren sollen, alles klar, der hat Interesse an ihr. Und das reicht auch schon. Wenn ich dann diese expositorischen Bomben sehen in irgendwelchen TV-Formaten, wo dir das auf einer Wortebene mitgeteilt wird und Schauspieler in Anführungszeichen SchauspielerInnen diese Emotionen so brutal überziehen halt, weil sie denken, so würde ich reagieren, aber wir müssen es bildhaft machen. Nein, du brauchst bloß eine gute Bildabfolge, finde ich. Du brauchst eine gute Geschichte, wo es vor allen Dingen auch in sich schlüssig ist halt. Also dieses klassische Show, Don't Tell. Ja, mich interessiert das nicht, wenn jemand sagt so, oh, ich glaube, ich liebe ihn und sagt das zu einer Freundin. Das ist so, es tut weh. Also also mir tut das richtig weh. Und der Film macht genau das Gegenteil davon. Das ist so schön. Ich kann mich da gar nicht satt sehen. Und deswegen. Ja.
Der packt das schön in Bilder einfach. Und du musst es daraus dir rausziehen. Und das
ist,
macht er gut.
Was schöne Überleitung, weil du sagst, der packt das schön in Bilder. Wir haben jetzt hier so ein paar Szenen. Die sind auch echt toll gemacht. Er nutzt sogar hier bei einer von diesen Szenen, die jetzt hier kommen, die beiden gehen jetzt hier, nachdem die abholt, nochmal ein Trinken, unterhalten sich ein bisschen. Danach besucht Ordell nochmal Jackie bei sich zu Hause. So in diesem Bereich vom Film bewegen wir uns. Da gibt es sogar einen Splitscreen, das finde ich cool.
Den kann ich mich gerade nicht erinnern.
Das ist ein Splitscreen, da siehst du, wie der Ordell bei Jackie ist und der hat schon die Handschuhe an und so und das ist eine bedrohliche Szene.
Ja, ja, ja.
Und dann schiebt sich dann auf einmal von links sozusagen das Splitscreen auf und dann siehst du dann halt einfach nur, wie der der Max im Auto dann halt einfach nur fährt und wieder zurück in seine in sein Büro halt fährt und noch so ein bisschen so ist. Genau. Soweit dazu, aber ich wollte eigentlich auf die Bilder kommen, weil
ja.
Die Kameraarbeit, wir hatten es ja schon gesagt hier, der Navarro, der Kameramann, ich mag das ja, wenn ein Film im anamorphisch gedreht ist und dieses schöne Letterboxd-Format hat, ja, dieses schöne Breitband. Und Tarantino mag das auch.
Mhm.
Aber Tarantino wusste auch ganz genau, dass es dieser Film nicht braucht. Und ich finde das super spannend. Er nutzt sozusagen, also ich fand den Film absolut toll fotografiert und schön gemacht, aber der ist so, wie kann ich sagen, es ist nicht überzeichnet, es ist nicht künstlerisch überhöht, das ist nicht so, auch um der Nostalgie wegen, wie es zum Beispiel The Hateful Eight gemacht hat, also wo du da wirklich krasse Kamerafahrten und sonst irgendwas hast, wo dieses Format ausgekostet wird, sondern er erzählt einfach nur einen Film und er braucht einen verdammt guten Handwerker, der das macht halt, aber der will da sozusagen keine, der will das Format nicht ausnutzen, auskosten, auch um seiner selbst willen, weißt du, kannst du ihm folgen, sondern das ist einfach nur Story-driven. Die Story muss vorankommen, ich brauche die Bilder dafür, bring mir die Bilder und die sollen einigermaßen, die sollen halt einfach gut aussehen und nutzt eben halt ein Standardformat. Und ich fand es jetzt gerade interessant zu lesen, dass dieses Negativ, was die hatten, viel größer war. Also, wenn das jetzt hier so groß war, dann haben die es noch ein bisschen gecroppt halt, also ein bisschen reingegangen halt, um diesen Bereich, den wir in dem Film sehen, und zwar das 16:9 Verhältnis ist das ja dann, aber das Bild war nach oben sozusagen noch ein bisschen größer halt, das heißt, du kannst noch reframe eigentlich am Ende, du kannst dir noch ein bisschen was aussuchen. Wusste ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass sie das so gemacht haben, ist auch nicht anamorph gedreht, komplett Spherical, also ganz normale
klassische
Linsen. Wie bitte?
Komplett was?
Nicht anamorphisch? Komplett nicht anamorphisch, sondern spherical, also ganz normale klassische Linsen. Ich hatte das ja schon mal in der Folge erklärt zu Mandy. Wer auch mal wissen will, was anamorphotisches Filmdrehen mit den Objektiven ist, kann da mal gerne reinhören.
Wir sind jetzt so weit, dass wir auf uns selber verweisen können. Sehr gut.
Wurde ja auch mal Zeit. Ja? Ja. Braucht das ja nur, ich weiß gar nicht, ist das jetzt welche Folge?
35? Um die 30 irgendwas, ja.
spätestens bei der 50 weiß ich dann wieder Bescheid. Ja, nee, ich finde es cool, dass das ein ganz feiner Kamerastil ist. Du nimmst die Kamera nicht wahr. Also das ist gute Kameraarbeit, weil du nimmst sie hier nicht wahr. Und es ist gut geleuchtet, das ist so dezent. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei, wenn ihr jetzt mal bei Filmgrab schaut, Fred ja auch, da siehst du immer, dass dieses eine Seite vom Gesicht immer im Schatten liegt. Also du arbeitest wirklich so schaffst damit richtig schön viel Tiefe. Und
ja, und was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, also mein Eindruck war, wenn ich jetzt mal so einen typischen Steven Spielberg-Film nehme, du hattest ja gesagt, so dass er das Format nicht ausnutzt und so weiter. Du hast eben bei Steven Spielberg, hat man als Beispiel, so als für astreines, episches Hollywood-Kino, wo du sofort siehst, das ist Hollywood, da wird ganz großes Kino aufgefahren, hast du eben hier von Anfang an nicht. Also du hast eben irgendwie das Gefühl, dass es wesentlich einfacher gedreht wurde, ich kann es schlecht beschreiben, also weil es sind ja echt viele schöne Einstellungen, aber die wirken halt nicht so krass mit Licht, also Licht schon, so wie du es meinst, aber bei Spielberg denke ich oft an, dass noch irgendwie die Lichtstrahlen richtig zu sehen sind und du hast Staub, der in der Luft flirrt und irgendwie dass da irgendwie der Raum nochmal richtig aufgearbeitet wird und dass da nochmal ein Sepia-Ton reingehauen wird oder irgendwie irgendein Filter, der irgendwie einen Film noch ein bisschen leicht verfremdet oder ein Grauton oder was immer, sondern hast du das Gefühl, es ist wirklich fast wie mit einer Videokamera, es wirkt nicht billig, auf keinen Fall nicht. Das hatte ich bei irgendeinem anderen Film ja schon mal gesagt, wo man so das Gefühl hatte, es wirkt ja nach selbst gedreht oder mit der Handykamera, das hier nicht, aber es ist trotzdem vom Bild her irgendwie, als möchten die wirklich nah dran sein und nicht Kunst sein, also von Einstellung her, sondern wirklich einfach die Leute erzählen lassen. Und das in sehr poppigen Farben. Also von Farben her wirkt es halt nicht künstlerisch, sondern irgendwie fast so ein bisschen mehr wie Fernsehfarben. Also so einen, wir machen, hauen jetzt nicht 20 Filter drüber, sondern machen so einen, so wie man die Menschen halt kennt.
Weißt was, was du meinst, ist, der Film hat so was Natürliches. Ja. Das ist nicht überstilisiert. Das, was du meinst mit diesem Hollywood-Look, also wo du einen Raum hast, wo immer Haze drin ist, um das Licht sichtbar zu machen.
Genau.
Also Haze ist sozusagen ja,
in der Nebel oder was durchsichtiger Dunst oder sowas, genau.
Genau. Was du in jedem Ridley Scott, Tony Scott-Film hast, genau, überall hast du das halt. Das gibt dem Raum ja auch nochmal Tiefe. Und der Film hier, der hat so eine Natürlichkeit. Und genau. Das ist ja auch dem Genre, dem man sich hier auch verpflichtet fühlt, nämlich dem Blaxploitation oder allgemein Exploitation-Film, die haben ja mit einfachen Mitteln gedreht.
Genau.
Jetzt hast du hier aber nun verdammt guten Kameramann, der weiß genau, was er da halt macht. Und Tarantino sagt ihm einfach nur, pass mal auf, ich will das ganze Shishi gar nicht haben. Wir achten jetzt einfach nur darauf, dass wir die Frames haben, wie wir sie haben, dass wir die Geschichte erzählen können. Wir können kleine Kamerafahrten vielleicht machen, kleine Tracking-Shots, können wir alles gerne machen. Aber lass uns mal versuchen, mit ganz viel Available Light zu arbeiten, also mit dem verfügbaren Licht. Ja, es ist sozusagen auch clever gewählt, natürlich dann ein Haus am Strand zu haben und eine riesengroße Fensterfront, ja. Ja. Da haue ich dann halt einfach eine 20 kW Achi rein und kann das auch in der Nacht noch drehen und es sieht aus wie am Tag. Da habe ich eine einzige Lichtquelle und kann dann drinnen mit Reflektoren und mit Negative Fills das Licht noch ein bisschen lenken und so und muss aber jetzt nicht großartig irgendwelche Lichtspots halt setzen, sondern kann auch an Original Locations halt drehen, was glaube ich auch so ein bisschen so hier auch der Plan dahinter ist. Das sieht nämlich auch nicht nach Studio aus, sondern das sieht wirklich nach echten Sets aus, nach echten Wohnungen genau. Sieht es halt auch aus.
Das sieht einfach das sieht echt aus. Na, du hast ja auch, wenn du jetzt irgendwelche Dramen nimmst, Hollywood-Dramen, die trotzdem versuchen, echte Geschichten zu erzählen, hast du dann oft trotzdem noch so ein, du merkst halt, da ist ein Stil drin, so eine was Artifizielles drin und das hast du ja einfach nicht. Es ist absolut drin, es ist ja alles beabsichtigt und alle, also das ist ja das Schöne dran oder da auch das Bewundernswerte, dass das so hinzukriegen, dass du das absichtlich alles so machst, dass es aber aussieht, als wäre es alles nicht absichtlich. Ne? Dass das alles eben natürlich wirkt und als würde man einfach mit der Kamera reinspazieren und würde diesen absurden Charakteren, also als würde es die tatsächlich irgendwie geben. Das ist so der optische Stil, das, was beim ankommt.
Also ich denke schon, also wirklich dieses dieser natürliche Look halt, dieses Natural, ich glaube, das ist gewollt und das passt ja aber auch zum Film. Ja. Es ist bei Pulp Fiction war es schon ein bisschen mehr stilisiert. Da hast du das eben auch gehabt. Das war auch schon das
Pulp Fiction Format. War vorher, da ne? Das war, wann war der? 94, 95, 96? Ich weiß gerade nicht.
94.
Ja, da bei Pulp Fiction hast du Hollywood-Feeling. Also irgendwie mehr. Da hast du mehr so ein geiler, gut stilisierter Gangsterfilm. Da kommen auch die Kameraperspektiven, die da ein bisschen ungewöhnlich gesetzt sind, kommen bei Pulp Fiction mehr raus, wie jetzt geht's wirklich auch um geilen Stil, irgendwie was richtig schick zu machen. Und hier bei Jackie Brown hast du nie das Gefühl, hier geht's um schick, um wirklich darum schön auszusehen. Also und
es ist sozusagen alles der wirklich stringenten Story verpflichtet und ordnet sich darunter.
Ja.
Und ich habe das auch ein bisschen genossen. Ich mag natürlich das, wenn es so ein bisschen so überstilisiert ist, Michael Mann-mäßig. Weißt du ja, mag ich, aber hier passte das so gut und es gibt diesen schönen erdigen Charakter. Wir können uns jetzt wahrscheinlich in diesen ganzen jetzt, es sind ziemlich viele folgende Szenen, die jetzt noch kommen halt, können wir uns jetzt hier verlieren.
Wir können
es vielleicht auch ein paar kleine Sprünge machen, weil Jackie und der Max, die kommen sich jetzt noch ein bisschen näher. Dann haben wir dann diese Quickie-Szene zwischen Louis und
Louis und Melanie. Und haben wir auch schon kurz erzählt, dass das so eine verwirrende oder interessante Story ist, was den Charakteren nochmal eine neue Wendung gibt und wie Ordell dann später drauf reagiert. Genau, dann
was jetzt spannend ist, und das ist auch für den Film wichtig, der Heist muss ja ein bisschen vorangetrieben werden. Und jetzt ist es halt so, die Jackie macht ja, wo ja der Ordell ja zu Besuch kommt, macht er sozusagen danach dann die Flucht nach vorne. Also nach diesem Besuch wusste ich, alles klar, entweder der macht mich glatt oder ich hau ihn halt übers Ohr.
Ja.
Und macht jetzt doppeltes Spiel. Die bringt alle auf den gleichen Stand. Alle Seiten wissen eigentlich ja. Bescheid. Mhm. Und sie weiß aber, was sie jeder Seite so immer sagen kann. Also spielt es sozusagen ganz gekonnt aus. Und der Film setzt jetzt sozusagen so nach dem ersten Drittel, setzt er jetzt langsam sozusagen diese ganzen Spuren, um das in Bewegung zu bringen. Und da passiert ziemlich viel. Also mit diesen, ja. mit diesen Lieferungen, dass wir sozusagen eine Testlieferung dann halt sehen. Es ist richtig clever gemacht und er nutzt da halt auch wirklich ganz viele visuelle Möglichkeiten, um das umzusetzen. Das hat man irgendwo schon mal in einem Film gesehen, also hat auch ganz viele so, das kommt mir irgendwie bekannt vor im Moment, vielleicht weil ich den Film aber auch jetzt schon zum vierten Mal gesehen habe. Aber insgesamt finde ich das ganz cool, dass uns sozusagen an diesem Testübergabe schon gezeigt werden soll, so sollte es laufen und das ist das, was beide Seiten wissen sollen.
Genau. Na, nur damit es sind ja vier Seiten. Also es ist Jackie Brown, es sind die Cops, es ist Odell und dann ist aber auch noch Max, der zuschaut und der in dieser Testlieferung seine Aufgabe auch sehen kann, die er dann in der späteren, ne, also es ist ja dann, da kommt ja dieser Twist, dass dann auf einmal eine dritte Tasche im Spiel ist und dass dann nicht nur, also dass dann nicht nur die zwei Leute, also die zwei Parteien die Taschen vertauschen, sondern dass auf einmal noch eine dritte Frau vom Nebentisch die Tasche mitnimmt. Und das ist ja dann am Ende der Twist, dass Max, das ist ja Max' Rolle, dass er dann bei der finalen Übergabe, dass er dann schnickern muss, ah, jetzt muss ich in, den in die Umkleidekabine das, die Geldtasche nehmen. Und dass er derjenige ist, der den großen Jackpot sichert, während alle anderen ausgetrickst sind. Sehr schöne Szene da an dem Kaufhaus.
Mhm. Ist auch gut gemacht. Hier ist wirklich so dieser Build-up, ja, und für das ganze Setup. Das ist wirklich echt super gemacht halt und vor allem die Geografie da drinnen. Also wenn die sich da drinnen irgendwo bewegen in diesem ganzen Kaufhaus, du weißt immer ganz genau, wo, wie, wer, wo sein kann und vor allen Dingen auch in dem Laden. Das ist halt auch ganz cool gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hattest den Film ja bestimmt schon vorher mal gesehen.
Siehst du, wir haben gar nicht heute drüber geredet, wann wir den das erste Mal gesehen haben. Dann mache ich das jetzt mal kurz. Ich habe den relativ, also auch in den 90ern noch gesehen, als noch wahrscheinlich noch nicht 20-Jähriger, der gerade erst Pulp Fiction gesehen hatte und ich fand den tierisch langweilig. ich glaube, hätte ich den im anderen Zusammenhang gesehen, hätte ich ihn wahrscheinlich sogar abgefeiert. Also war ich ja auch durchaus da sehr offen bin gegenüber Filmen und verschiedenen Erzählweisen, ruhigen Erzählweisen, aber in dem Moment war es wirklich so ein, oh, ich habe jetzt gerade Tarantino kennengelernt, jetzt gucken wir den Jackie Brown und vielleicht war ich da auch, stand ich auch unter was weiß ich was für einen Einfluss von welchen Substanzen, dass ich da vielleicht mir ein bisschen zu tröge erzählt war, aber ich habe den gesehen, es ist wirklich, ich habe den nur einmal gesehen, es muss also um die 20 Jahre her sein, ich konnte mich an einige Eckpunkte erinnern, und fand ihn damals ein bisschen zu tröge. Aber an die ganzen Sachen, also worauf du jetzt auch immer hinaus möchtest, würde ich damit sagen, an Einzelheiten konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Weil ich habe mir nämlich ungefähr nach anderthalb Stunden die Frage gestellt, Moment mal, wieso geht denn der Film jetzt noch eine Stunde? Wie geht denn das? In meinem Kopf war dann irgendwie relativ schnell so, das jetzt. Und dann macht der Film was und das fand ich super spannend. Ich habe das wieder vergessen. Dann erzählt er einfach aus einer anderen Perspektive den Film und nochmal die gleiche Szene in dem Kaufhaus. Und das ist halt einfach so clever gemacht, das ist auch echt cool. Das gibt dem Film wirklich so nochmal so eine, noch mehr so eine Dreidimensionalität. Also, das macht den irgendwie noch griffiger, noch nachvollziehbarer. Und das war irgendwie so, und das war auch so erfrischend. Das hat auch Spaß gemacht, einfach hier die Perspektive halt auch einfach zu wechseln. Ja, gut, der Film wechselt sowieso häufig die Perspektive. Wir sehen den Film ja nie nur aus der Sicht von Jackie Brown halt. Macht Tarantino allgemein nicht. Ja, aber ihr fand es halt wirklich super erfrischend und das hat echt Spaß gemacht.
Genau, den gleichen Ablauf halt nochmal das hat, genau, wie du sagst, hat richtig Spaß gemacht. Du hast wenn du dies beim ersten Mal durchläuft, noch nicht genau verstanden hast, also ich warum jetzt wer was, wie was ist jetzt genau die Ab, was ist jetzt passiert, wer hat wen ausgetrickst, hat sie ihn ausgetrickst, hat es geklappt, warum, das erschließt sich ja dadurch, dass du es dann nochmal aus einer anderen Perspektive siehst, nochmal, kommen dann lauter kleine Aha-Effekte und es ist auch, macht auch einfach Spaß. Es ist nicht langweilig, das nochmal zu sehen, sondern es ist dann da witzig.
Und was ich witzig finde, im Laufe dieser ganzen Sache sehen wir dann irgendwann halt auch die markante Szene mit Louis. Und ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, das kann doch nicht wahr sein.
Melanie?
Melanie. Die Szene mit Louis und Melanie auf dem Parkplatz. Und das finde ich ziemlich witzig, wie Quentin Tarantino sich sozusagen Nebendarstellern entledigt, die Story vorangetrieben haben, indem erst Louis Melanie erschießt. Das ist auch relativ plötzlich halt so. Dreht sich dann einfach um, schießt zweimal und läuft weiter und sagt, ah, das habt ihr gesagt, da ist das Auto. Und kurze Zeit später wird er dann eben halt von dem sehr wütenden Ordell dann auch noch erschossen. Und das ist ja innerhalb von 10 Minuten sind die zwei Figuren raus aus der Geschichte.
Ja. Und es gibt keine losen Fäden. Man muss sich nicht fragen im Rest des Films, was ist jetzt eigentlich aus den beiden geworden? Und die Umsetzung ist halt großartig, also insofern man von Gewalt mit großartig reden kann. Aber diese Banalität und diese Situationskomik, die du dann hast, dass der einfach, also aus diesem Streit heraus, so einfach mitten auf dem Parkplatz, also jetzt hier, nerv mich nicht weiter und dann gleichzeitig dieses Aufdecken, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Wortlaut war, aber wo der dann dem Odell quasi sagt, naja, und ich hab, ja, wo ist sie denn? Ja, ist erschossen. So, es irgendwie kommt da eine, es ist so banal, also eine wunderschöne Situationskomik, wo das irgendwie so nebenbei alles läuft, wo sowas nicht voll krass jemand erschossen wird und ah, so, ach, nerv mich, erschossen, dann so, ja, sorry, habt ihr halt umgelegt. Mann, wie kannst du es denn tun? Naja, und dann irgendwie reagiert ja Odell auch so, ja, dann ist halt so. Oder, weil er gesagt, musst du gleich erschießen, ich habe gesagt, dann hau ja einfach einen rein oder so. Also so eine fiese, schwarze, bösartiger Humor, der sowas krasses banalisiert und ja, wunderbar absurd ist.
Und interessanterweise ist es ja auch so, Odell erschießt Louis ja gar nicht, weil er seine Vögelfreundin, so wie er es ja selber sagt, erschossen hat, sondern erst, als das mit dem Geld nicht geklappt hat, dass da nur irgendwelche Bücher sind, drinne sind und das auch noch verkackt hat, erst erschießt er ihn dann. Also es ist wirklich so offensiv, diesen Weak Point hier einfach mal abgekürzt und auch die Skurrilität der Szene auch einfach ausgenutzt. Da muss man ja sagen, dass Bridget Fonda das wirklich gut macht, dieses Provozieren, das wird auch gut geplant, halt mit diesen auf sich warten lassen, zu spät noch zum Heiß zu kommen. Das ist alles schon clever gemacht, aber man sieht halt schon, die mussten halt raus, weil sie am Ende sonst nur stören würden. Aber cool gemacht. Ja, und wir kommen jetzt so langsam eigentlich so in den Schluss des Films.
Genau.
Das hat alles geklappt. Das Geld ist bei Max angekommen. Die Jackie Brown schafft es auch, diesen Detectives eben halt alles glaubhaft zu machen. Die wissen nichts von den 500.000. Das wissen die gar nicht. Und jetzt möchte natürlich der Odell, der jetzt lacht, die ganze Zeit Gedanken macht, oh, die hat mein Geld bestimmt. Ich habe jetzt Angst um mein Geld und will dann sozusagen wie so eine Art finale Übergabe machen. Was er nicht weiß, er wird dann dort überrascht von den Detectives. Und Jackie Brown macht es auch ganz clever. Es ist alles dunkel. Also sowieso immer spooky, warum alles immer dunkel ist. Und sagt dann so, er hat eine Waffe. Und erst auf diesen, er hat eine Waffe, schießen die halt auch gleich und schießen den auch über den Haufen. Und da muss ich ganz sagen, das ist so einer von den wenigen Punkten im Film, da brauchst du wirklich sehr viel guten Glauben, auch an die Story und an den Film. Was ist, wenn der das überlebt hätte? Was ist, wenn der nicht tot gewesen wäre? Dann wäre die ganze Sache sozusagen hinfällig. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also der setzt alles auf eine Karte, dass die den halt auch wirklich erschießen. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so groß. Du kannst dem ja ins Bein schießen oder sonst irgendwas, aber wie siehst du das da an der Stelle?
Ich habe es einfach hingenommen. Vielleicht war ich dann auch schon ein bisschen müde und habe dann nicht mehr so viel hinterfragt nach 2,5 Stunden. Es ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Schließlich Gut, man hätte jetzt noch sagen können, der wird sich ja selber den Cops nicht sagen, dass er eigentlich $500,000 als Waffenschmuggelgeld erwartet hätte.
Mhm.
So, dass es wahrscheinlich das nicht rausgekommen wäre, aber natürlich hätte sie um ihr Leben fürchten müssen. Ja, ist ein Schwachpunkt auf jeden Fall. Das ist dann zu Recht gedacht. Es war auch irgendwas mit den Büchern, hatten wir auch irgendwas beim Film überlegt, dass das ein bisschen gut zurecht gedacht ist, dass das, wenn die Bücher irgendwie gesehen hätten, sich hätten denken können, wozu die Bücher in der Tüte, ne? Wenn die das wenn die Odell schneller verfolgt und gefunden hätten und hätten auch die Cops dann gedacht, oh, die haben, wie denn das? Warum sind da Bücher in der Tüte? Zum Beschweren? Also, ne, also da war,
ja,
hätten alle auf die Spur kommen können, das war so ein bisschen schwierig, aber man nimmt's hin. Also ich nehme es, ich bin ja so und so ein sehr gutgläubiger Mensch und denke mir, wenn der Flow stimmt und dann nehme ich Logiklöcher gern in Kauf. Die dürfen halt nicht zu groß klaffen oder der Rest muss mich einfach genug packen. Dann.
Mhm. Und das, was da jetzt sozusagen so an Logik so ein kleines bisschen, ich sag mal so einen Abzug in der B-Note vielleicht geben würde, das macht das komplette Ende dann aber auch wieder wett.
Mhm.
Also dann nochmal das Aufeinandertreffen von Jackie und Max dann nochmal in seinem Büro. Und das knistert. Und das ist toll. Und ich sehe das auch so gerne. Ich habe da auch ein breites Grinsen halt einfach drauf, weil das sind so eine ganz einfachen, schönen Momente. Und die beiden haben aber auch eine Ausstrahlung und eine Chemie zueinander, also miteinander. Das ist wahnsinnig toll. Das macht einfach nur Spaß.
Genau. Und dann, man weiß halt nicht, also Jackie fährt dann eben im Auto weg. Man hat die Szene, von der ich gesprochen habe, wo sie so lange nur ihr Gesicht sieht und man sieht so erst die Traurigkeit und dann schwenkt das so ein bisschen um. Und hast, keine Ahnung, wie lange, ein paar Minuten gefühlt, nur ihr Gesicht, wie es langsam mitsingen, dass die Musik laufen. Das ist einfach sehr schön gemacht. Und so ein bisschen mein Anhaltspunkt, wo ich denke, eigentlich ist es ein Liebesfilm, wo über eine Liebe zwischen, Liebesbeziehung, zwischen das Zusammentreffen zwischen zwei, also was man ja auch selten im Film kennt, dass es nicht Teenies sind oder 20-Jährige, sondern mal 50-Jährige, eine Liebesgeschichte von 50-Jährigen und der Film endet halt damit und gibt dem viel Raum, wo ich halt, wie von Anfang gesagt, so ein bisschen denke, eigentlich ist das die Hauptstory und der ganze Rest ist nur, damit wir eine geile Show sehen und Spaß haben und die Story verfolgen, aber im Grunde genommen ist das, was der Film eigentlich zeigen möchte. Das sind zwei reife Menschen, die aufeinandertreffen und vielleicht ja auch zusammenkommen. Wer weiß.
Ich glaube jetzt auch gerade mit der Filmgrab-Seite, wo du den Film ja auch nochmal in Bildern nochmal sehen kannst, runtergebrochen, dass der Film wirklich eigentlich nur ein Heist-Film ist, aber um dem sozusagen Leben einzuhauchen und um den vor allem noch einen weiteren zusätzlichen Antrieb zu geben, diese Liebesgeschichte ausgebaut worden ist und dadurch, dass es eben halt diese kurzen Momente im Film sind, die sind nicht zu kurz, die sind trotzdem ausgekostet, aber im Vergleich zu dem Rest, zu dem Heist, halt auch nicht so viel Gewicht hat.
Der Umfang ist klar, so 99% sind der Heist-Movie. Die Frage ist, ob der Film genauso schön wäre, wenn man die Liebesfilm, wenn man die Szene rausnimmt. Würde der als Heist-Movie eigentlich noch funktionieren?
Sicherlich würde
also der würde, funktionieren. Also eher funktionieren, ja, aber würde der genauso viel Spaß machen?
Stell dir vor, Frankenheimer hätte das gemacht ohne die Liebesstory. Also, weißt du, wie ich meine? Also, dann würde der Film mir auch wahrscheinlich nur 90 Minuten gehen.
Ja. Und viel mehr Autoverfolgungsjagd haben.
Genau, und das alles würde dann halt in Rom spielen oder was total ist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ich denke halt auch einfach, er hat es Tarantinoisiert, was für ein komisches Wort, oder weißt du, was ich meine?
Ja.
Indem man die Charaktere halt einfach noch ausformuliert hat, beziehungsweise Leben eingehaucht hat, Facetten und verschiedene Seiten mitgegeben hat und dann eben halt auch diese Liebesgeschichte so, so schön ausgearbeitet hat. Und natürlich dann halt auch mit dem Casting im Hinterkopf, die zwei Leute, sagst du, die haben eine Chemie, die will ich da sehen. Und dann dürfen wir das halt auch schön rüberbringen. Also ja, für mich ist das auch eine Liebesstory. So nehme ich das halt auch wahr, aber auf dem Papier ist es halt ein Heistfilm mit einer Romanze.
Ja, also es ist auf jeden Fall beides sehr dominant. Das eine ist die Würze, die dominante Würze, die Liebesstory, und inhaltlich ist auf jeden Fall, sehen wir die ganze Zeit ein Heist-Movie von dem, was die meiste Zeit passiert.
Ich glaube, wir haben viele Sachen jetzt schon angesprochen und würde mich auch mal so Richtung Ende mal ja, so aufschlagen. Genau. Eine Frage vorab, bevor wir zum Fazit kommen. Kleines imaginäres Ranking von Tarantino-Filmen. Oh. Wo würdest du den so bei dir so ansiedeln?
Ja, das ist interessant. Also ich habe jetzt den Film jetzt zum zweiten Mal erst gesehen. Ich habe ja schon gesagt, vorher fand ich den, ich war ein bisschen gelangweilt, wahrscheinlich aufgrund der Erwartungshaltung und vielleicht auch in ungünstigen Stimmung geschaut. Jetzt so nach dem Schauen, ich finde ihn wirklich sehr schön. Ich würde ihn jetzt, der ist von der unteren Hälfte auf jeden Fall in die obere Hälfte gerutscht, weil der einfach so sehr fein arbeitet, während die anderen Filme mehr mit Haut drauf geil sind. Ich wollte schon immer Kill Bill wieder schauen. Ich habe Kill Bill damals nicht so gemocht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt mehr wirken würde oder weiterhin denken würde, dass der einfach zu sehr over the top ist und nicht, denkst nicht. Denkst du, ich würde den mehr mögen?
Nee.
Mhm. Ist schwierig. Reservoir Dogs habe ich nur einmal gesehen, glaube ich, und auch relativ spät erst im Vergleich zum Rest. Deswegen fand ich schon, er ist auf jeden Fall weiter nach oben gerutscht. Und ich denke, Pulp Fiction verdient weiterhin den absoluten Kultcharakter einfach, auch weil es, und dann, ich weiß nicht, ich kann es echt nicht sagen. Ich kann es nicht sagen, weil wenn ich jetzt so die Liste sehe, sehe ich eine Liste von grandiosen Filmen und ich kann da kein Ranking machen. Ich kann nur sagen, Tarantino, und vielleicht ist die Hateful Eight ein bisschen langweiliger als der Rest, und For Rooms und Death Proof nehme ich auch raus, aber die ganzen anderen sind alle geil. Und Jackie Brown gehört jetzt eher zu den geileren mit dazu und nicht mehr zu The Hateful Eight oder sowas, wo ich sage, schon, kann man schauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß ihn jetzt zu schätzen, aber ich kann echt gerade spontan kein Ranking aufmachen, wenn ich die Filmliste mir anschaue. Sind einfach alle zu schön.
Mhm. Es ist sehr schön. Ich hatte sowas Ähnliches auch schon bei mir im Hinterkopf. Wobei ich zumindest in der Einordnung sagen kann, also bei mir ist der sehr weit oben, ziemlich weit oben. Das ist so mit einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Und es ist tatsächlich die Liebesgeschichte von den beiden, die mich da tatsächlich richtig huckt und abholt. Und die beiden Schauspieler es auch wunderbar machen. Und er so viele Entscheidungen da getroffen hat. Und wahrscheinlich, weil er da auch einen anderen Bezug hatte, weil er es nicht alles selber geschrieben hat, sondern eine Vorlage genommen hat, fühlt sich das hier auch nicht so gestückelt an, sondern mehr wie so ein Guss. Also seine Filme haben ja meistens so eine Formelhaftigkeit, so was Struktur angeht, dieses in bestimmten Episoden halt immer zu denken. Und der Film ist aber hier so ein bisschen von der Narration her ganz glasklar. Anfang, Ende so durchgezogen. Keine Rückblenden und verschiedene Zeitebenen, sondern das ist alles relativ dicht beieinander. Vielleicht ist es ja auch genau das eben halt, weil es auch so ein bisschen so anders macht halt. Und weil er, ich sag's vorsichtig, so einfach ist im Vergleich zu den anderen. Nicht so überstilisiert, sondern
genau, nicht überstilisiert, komplett. Nicht over the top, nicht zu viel Gewalt, also ganz wenig Gewalt sogar im Vergleich zu anderen Filmen, Kibbel. Und nicht so krass eben auf das irgendwie geil aussehen, also oder eben irgendwie anders aussehen, sondern sind die leisen Töne in dem Film, die ich jetzt eben gerade, wo ich beim ersten Mal dachte, oh, ich habe jetzt Tarantino kennengelernt und jetzt gucke ich hier Jackie Brown und gut, ich habe damals wahrscheinlich wirklich bloß Pulp Fiction vorher gesehen gehabt und das war mein erster und dann halt Jackie Brown mein zweiter und dann so, jetzt habe ich irgendwas anderes erwartet, aber jetzt so im ganzen, wenn man den ganzen Katalog bisher kennt, eben einfach, dass dieses Leise, dass das so gut funktioniert, dass das eher Nuancen sind in dem Film und das Natürliche und trotz viel dezenter das Absurde gesetzt ist, so die Tarantino-esken Töne, dass sie dadurch irgendwie viel schöner zur Geltung kommen und nicht viel erzählt wird in dem Film, sondern einfach das bisschen, was erzählt wird, ausgekostet wird. Und eine richtig runde Sache ist im Vergleich zum Beispiel zu Death Proof, finde ich, den ich auch mag an sich, aber der irgendwie nicht so rund gewirkt hat. Und der sich auch viel Zeit da gelassen hat und Kurt Russell auch großartig einfach war, aber trotzdem Jackie Brown ist einfach eine, der fühlt sich richtig rund an als Film.
Mhm. Das sehe ich genauso. Und ist ja auch eigentlich ein schönes Fazit.
Ja.
Es ist ein sehr schöner Film. Können wir ihn empfehlen?
Aber wir können ihn absolut empfehlen und er ist ja wirklich der, wie du am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich am schlechtesten bewertetste oder am komischsten aufgenommenste vom Publikum und von den Kritiken her. Vollkommen zu Unrecht.
Ja, also wenn ich hier so.
Er sticht halt einfach raus im Vergleich zu allen anderen Filmen. Und das sollte nicht das Kriterium sein.
Ja, schöner Film. Bin rundum zufrieden. Ich habe jetzt auch bei Letterboxd musste ich meine Bewertung dann gleich mal ein bisschen abändern. Und ja, es war ein schönes Gespräch, so einem tollen Film. Fall. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Das nächste kommt ein Gespräch mit dem Stefan. Da genau, werden wir uns ein bisschen mehr in den Weltraum diesmal verlagern.
Sehr schön, freue ich mich schon drauf.
Genau, und am 21.04. werden wir auf jeden Fall wir beide wieder zu hören sein. Da gibt es ein kleines Special am 21.04. Tragt euch das also schon mal in den Kalender ein. Das ist ein wichtiges Datum. Mehr möchten wir an der Stelle aber nicht verraten. Bis dahin, sage ich, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, gebt uns bei iTunes mal eine Bewertung. Wir krebeln da immer noch rum. Es kommt so immer mehr Follower bei Twitter mit rein. Und
ja, aber auch irgendwie unsere Download-Zahlen schießen nach oben ohne Ende. Also ein bisschen zumindest.
Aber es ist irgendwie so, wir sprechen sozusagen irgendwie so gefühlt so ins Leere und da kommt relativ wenig zurück. Mit dem Einzigen, den ich Kontakt habe, ist selber ein Podcaster, mit dem ich da Kontakt habe. Aber so die einfachen Zuhörer, meldet euch ruhig. Und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche vor allen Dingen habt, dann ja, haut sie einfach mal raus. Ich sag für heute auf Wiederhören, Fred. Es war sehr schön.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Und Aufnahme stoppt.